Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zu dieser weltexklusiven Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 21. September 2024. Ich komme gerade zurück aus Österreich, war da an einer hochinteressanten Management-Tagung der Ordnergruppe. Das ist ein großer Baukonzern, Gebäudeinstallationen. Seit über 120 Jahren ist die Familie Ordner da dran. Und jetzt der Patron Klaus Ordner, der bereits seine Kinder einbezogen hat, hoch erfolgreich weltweit unterwegs. Ein KMU, wie wir in der Schweiz sagen, das Rückgrat unseres Wohlstands. Und ich meine hier sogar die Kühnheit, sagen zu dürfen, das Rückgrat unserer Zivilisation sind eben die Unternehmen. Sie bekommen viel zu wenig Wertschätzung in den Medien, sowieso nicht, aber auch in den weiteren Kreisen der Gesellschaft. Ein Hoch auf unsere Unternehmen. Ich durfte dort eine Rede halten über die Kraft des Hinterfragens, den Mainstream und die Gefahren, wenn alle gleicher Meinung sind. Und darüber hinaus habe ich auch noch etwas berichtet über meine Reisen und Erfahrungen, die ich jetzt machen durfte in Kiew, in Moskau, in Shanghai. Und die Essenz meiner Ausführungen lassen sich folgendermaßen zusammenfassen. Wir müssen wieder alles daran setzen, den Freihandel in Gang zu bringen. Aufhören, abfahren mit diesen Brandmauern, mit diesen neuen eisernen Vorhängen, die da hochgezogen werden sollen, die allerdings, und da bin ich optimistisch, eben an der Lebenswirklichkeit und an den Lebenswünschen, an dem Lebenswillen und an der Lebenskraft der Menschen letztlich vorbeigehen. Die Leute wollen sich nicht hinter Brandmauern verschanzen. Sie wollen zusammenarbeiten, sie wollen sich vernetzen, sie wollen Wohlstand, sie wollen die Chancen, die Möglichkeiten ausnützen. Übrigens auch die Möglichkeiten des Umweltschutzes. Ich meine, wo kommen wir hin, wenn sich jetzt alle da auf ihrer eigenen Scholle einbarrikadieren, einbunkern, verbarrikadieren? Dann sind ja auch jene Kooperationen gestoppt und jäh abgewrackt, die dazu führen könnten, eben auch die Umweltherausforderungen auf unserer Erde besser in den Griff zu bekommen. Das heißt, die Europäer sowieso, wir sind der Kontinent der Verlierer. Wir müssen zusammenarbeiten mit allen, mit Russland, mit China, mit Amerika, mit dem globalen Süden. Hören wir auf mit diesem ideologischen Gezeter, mit dieser völlig weltfremden und auch lebensfremden Politik da der Konfrontation. Ja, es gibt Konflikte, selbstverständlich. Es gibt Meinungsgegensätze. Aber meine Damen und Herren, wir müssen doch alles daran setzen, diese Konflikte nicht zu Kreuzzügen ausufern zu lassen. Und momentan sind wir voll dabei. Und darüber habe ich gesprochen, auch in St. Wolfgang, am wunderschönen Wolfgangsee, mit dem brillanten österreichischen Historiker und Chef der Ausbildungsakademie der militärischen Nachwuchskräfte in Wien, mit dem Oberst Markus Reisner. Markus Reisner ist für mich schon eine kleine Legende. Seine YouTube-Videos über den Ukraine-Krieg sind mir von Anfang an aufgefallen. Er ist jetzt regelmäßig zu Gast bei NTV und auch im ZDF. Und er gehört für mich zu den ganz wenigen klugen und auch ausgewogenen Kommentatoren, die sich auch präzis informieren. Ich bin sehr beeindruckt über das fundierte Wissen dieses Berufsmilitärs, dieses Instruktionsoffiziers, der eben auch das Kunststück fertigbringt, mit seiner Kamerapräsenz den Wehrwillen in der Gesellschaft zu verkörpern. Das ist nämlich wichtig. Wir haben doch die Armeen komplett aus unserem Gesichtsfeld verdrängt. Wir wollen gar nichts mehr davon wissen. Man hat die Wehrpflicht abgeschafft, man hat die Armeen heruntergefahren. Das ist ein Riesenproblem. Und das ist natürlich auch Teil jener politischen Panikstimmung, die sich jetzt durch diesen Einmarsch der Russen in der Ukraine ergeben hat, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir komplett schutzlos dem gegenüberstehen. Und ich will nicht darüber rätseln, was Putins außenpolitische Ziele sind, ob er jetzt einmarschieren will in Estland oder in Polen, das halte ich für ausgeschlossen. Aber wenn wir keine Armeen haben, dann sind wir ja ohnehin leichte Beute. Egal, wer dann irgendwann einmal auf den Appetit kommen könnte. Und deshalb sind eben Persönlichkeiten wie dieser Markus Reisner sehr, sehr wichtig, weil sie die Präsenz des Militärischen im öffentlichen Raum auf eine, wie ich meine, brillante Art und Weise hier wieder verkörpern und zum Ausdruck bringen. Und das ist in so gesehen auch ein Lichtblick in unserer aktuellen Gegenwart. Mit ihm haben wir natürlich über die Entwicklung gesprochen, über die Standortbestimmung. Er hat sehr genau nachvollzogen, auch die beeindruckenden Leistungen, die manchmal in unserer Sendung etwas zu kurz kommen, die brillanten Leistungen der ukrainischen Streitkräfte, wie sie da diese erste russische Offensive gebrochen haben, wie es ihnen gelungen ist, da auch die Stellungen zu überwinden, damals im Jahr 2022, dann aber die missglückte Frühjahrsoffensive des letzten Jahres und schließlich jetzt dieser Stellungskrieg, den die Russen gewissermaßen auszusitzen hoffen. Hochinteressant, wie er das dargelegt hat. Wir haben dann auch über die Ursprünge, über die Ursachen des Krieges gesprochen, dass man eben nicht einfach nur das Böse in Moskau lokalisieren kann, obwohl wir beide diesen Einmarsch verurteilen. Nein, die NATO hat hier eben auch große Fehler gemacht. Und anstatt da in die Interessens- und Sicherheitszonen einer anderen Großmacht hineinzufummeln, sollten wir uns viel mehr darauf konzentrieren, unsere Selbstverteidigungsfähigkeit zu stützen. Da sind ja momentan vor allem nur die Polen in Europa in der Lage, in der EU wirklich militärisch etwas auf die Beine zu bringen. Die Polen, die dann wieder eine ganz spezielle Geschichte mit den Russen haben. Aber das ist insofern ein Vorbild für uns, als eben auch in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, überall die Streitkräfte vernachlässigt wurden. Also das für mich ein hochlehrreicher Abend. Und wir haben bis spät in die Nacht, nach 23 Uhr noch diskutiert. Das war fantastisch. Übrigens auch eine wunderschöne Landschaft am Wolfgangsee. Ich bestaune die Lieblichkeit dieser österreichischen Szenerien. In der Schweiz ist es auch schön, aber bei uns geht es einfach etwas rechnerischer, etwas protestantischer, etwas nüchterner, etwas härter zu und her. In Österreich liegt so ein leichter Zuckerguss über der Architektur und ich bilde mir ein, auch über der Landschaft. Und ich meine das in voller Anerkennung, eine wunderschöne zweitägige Ausflugsreise mit intellektuellen Höhepunkten und auch einer unternehmerisch ganz imponierenden Erfolgsgeschichte der Ortnergruppe. Also ein rundum gelungener Aufenthalt, eine fantastische Expeditionsreise, die ich da machen durfte. Jetzt aber zu der neuen Ausgabe, die ja eigentlich das Hauptthema dieser Sendung ist. Wir haben etwas neu gemacht, eine Respektsbezeugung und auch etwas Ausdruck unserer Faszination mit Deutschland. Das ist sozusagen die gedruckte Variante jenes Fähnchens, jener Flagge, die Sie da im Hintergrund sehen, nämlich sofort zu erkennen da auf dem Titelbild, ab sofort, immer hier mit der Deutschland-Ausgabe, mit dem deutschen Wappen. Wunderschön, schwarz-rot-gold, das sieht toll aus, das macht etwas her. Und gerade in diesen Zeiten, wo ja der Name Deutschland, vor allem auch bei den Deutschen, nicht immer nur die schönsten Assoziationen und ungeteilte Begeisterung hervorruft, kann es vielleicht nicht schaden, wenn man da auch aus der Schweiz heraus ein paar schwarz-rot-goldene Töne anschlägt. Und die Ausgabe ist auch toll geraten, das muss ich meinen Kollegen sagen. Im Zentrum natürlich der große Auftritt von Altkanzler, vom früheren Bundeskanzler AD Gerhard Schröder in Zürich im Dolder Grand Hotel vor ausverkauften Rängen. Um die 500 Leute waren dort, anschließend dann noch im kleineren Kreis ein Abendessen, auch mit Diskussion. Darüber informieren Sie es ebenfalls. Das ist dann nicht mehr zu sehen im Streaming, das wir aufgleisen. Sie können diese Veranstaltung dann auch auf unserem Online-Kanal sehen. Gerhard Schröder, der über sein Leben berichtet. Und die Sensation, ich habe es ja bereits gesagt, die Sensation ist, dass er sich beim Gedanken ertappt, schmunzelnd und natürlich auf seine gewohnt schelmische Art, dass er ja geradezu hofft darauf, dass Donald Trump die Wahlen gewinnen könnte. Denn Donald Trump, und das hat sich ja in der Zwischenzeit verdichtet, sagt, die Chinesen und die Russen sind nicht die Feinde der Amerikaner. Wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten. Und das ist auch das Plädoyer, das Gerhard Schröder gehalten hat in Zürich. Er hat über seine Kindheit erzählt, über seine Prägungen, über die wichtigsten Vorbilder in der Politik, Willy Brandt, Helmut Schmidt, dann natürlich seinen Ehrgeiz, wie er da an den Stangen des Kanzleramts gerüttelt hat, damals in Bonn. Hier will ich rein aus einer Kneipe kommen, also schon früh hier sozusagen Sorgen, das Aufstiegsgehen ihm eingepflanzt und dies, man muss das betonen, nach einer wirklich Jugend in ärmlichsten Verhältnissen, aber eben durch eine Mutter, wie er sagt, gewissermaßen begünstigt und bewältigt, die den Kindern ein wunderschönes Zuhause habe bieten können, einem familiären Zusammenhalt, von dem er bis heute noch zehre, verbunden übrigens auch mit Liebeserklärungen an seine heutige Frau Schröder-Kim, die auch im Saal weilte und der er ausdrücklich großes Lob spendete im Zusammenhang mit den auch etwas finsteren Zeiten, die er durchleiten musste, als er ja in Deutschland in Ungnade gefallen ist, aufgrund seiner Kontakte zu Russland. Das hat übrigens sehr viele Leser bei uns bewegt. Wie kann nur die heutige Bundesregierung auf so eine Trumpfkarte verzichten, wie den früheren Bundeskanzler mit seinen hervorragenden Verbindungen in den Kreml? Er ist ja dann, darüber hat er auch erzählt, über die Schweiz angefragt worden, bei den Verhandlungen in Istanbul dabei zu sein. Darüber gibt er Auskunft. Da erfahren wir also aus erster Hand, was passiert ist mit der Ehefrau als Protokollführerin, der gelernten Dolmetscherin. Er hat auch über den deutschen Sozialstaat gesprochen, dass man eben wieder hier eine Kultur einführen müsse, dass nur die Sozialleistungen beziehen, die eben auch tatsächlich sich das Leben nicht leisten können. Er hat insgesamt aber kein so düsteres Bild der Bundesrepublik gezeichnet, gesagt, schon damals, 2003, kranker Mann Europas, das wurde massiv überschätzt. Es gibt immer noch sehr, sehr viel, was in Deutschland gut läuft, aber die Politik hat manches übertrieben, auch im Migrations-, im Asylbereich, das müsse man wieder einrenken, überbordender Staat. Also Gerhard Schröder, wie immer in sehr vitaler, guter Form, der hier eben nicht einfach nur die sozialdemokratischen und linken Orthodoxien und Dogmen von sich gegeben hat, sondern eben zeigte, warum er es auch schaffen konnte, Kanzler zu werden. Viele denken ja wehmütig an die Zeit zurück, 2005, als er die Wahlen dann noch knapp verloren hat gegen Frau Merkel. Was wäre in Deutschland passiert, wenn Gerhard Schröder, der Bundeskanzler, einer großen Koalition mit der CDU geworden wäre, der konservative SPDler, Agendapolitiker mit der CDU? Das wäre eine ganz tolle Perspektive gewesen. Schröder hofft auf Trump. Der frühere Kanzler rät zur Zusammenarbeit mit Russland und China. Werde der du bist, der lange Weg des Friedrich Merz zu sich selbst, Ralf Schuller, der große deutsche Journalist und der frühere Bundestagschefreporter der Bild-Zeitung, jetzt beim Portal News unterwegs, regelmäßiger Autor bei der Weltwoche mit einem großartigen Porträt des Kanzlerkandidaten der CDU. Kamala Harris wird unterschätzt. Hier interessant, mein Kollege Urs Gehriger hat mit dem Biografen von Kamala Harris gesprochen. Linus Reichlin, unser bis vor kurzem in Berlin wohnhaft gewesene Autor, ein großartiger auch Satiriker, schreibt: Ein Tag im Leben eines Rechtsextremen. Ja, heute ist man schon rechtsextrem, wenn man sich regelmäßig die Zähne putzt oder am Morgen vor 8 Uhr aufsteht, dann sind sie schon unter Verdacht, ein Reaktionär oder eben ein Rechtsextremer zu sein. Und Linus Reichlin hier mit großartiger Selbstironie. Thomas Müller, ein deutscher Held unserer Zeit. Für den Freihandel, das ist mein Editorial im klassischen, schlichten und schnörkellosen Layout der Weltwoche. Hier ein sehr schönes Bild, ich muss Ihnen das zeigen, mit den Schröders im Dolder Grand posierend kurz vor unserer Veranstaltung. Ich war natürlich etwas nervös, weil wenn man mit so einer historischen Persönlichkeit spricht, das ist nicht so einfach. Und ein ganzes Leben in 2 Stunden zu verpacken, das war die Herausforderung, aber für mich auch persönlich ein großer Abend. Und ich habe ja Gerhard Schröder schon früher bewundert für seine Kraft und auch die Unabhängigkeit, die er damals hatte mit seinen Agenda-Reformen. Letztlich sehenden Auges seine Abwahl zu riskieren. Gesichert rechtsextrem. Alexander Wendt mit einem ganz interessanten Artikel. Mit seiner Einstufung der Oppositionspartei beeinflusst der Geheimdienst die Öffentlichkeit. Wie er zu der Bewertung kommt, verrät er nicht. Also die Verfassungsschützer sind eine Blackbox. Sie verteilen Zensuren, aber wenn man herausfinden möchte, was dahinter steckt, dann ist plötzlich Sendepause. Matthias Matussek hat ja eine regelmäßige Rubrik hier, Brief an Post von Matussek, könnte man sagen, auch eine Hommage an Post von Wagner in der Bildzeitung. Matthias Matussek, jetzt schreibt er einen Brief an den Mossad, natürlich politisch hoch inkorrekt, und zwar mit einer qualifizierten, sage ich jetzt mal, militärstrategischen Bewunderung für diese Aktion mit den Pagern. Jetzt nicht, dass man drüber hinweg sieht, dass da Menschen sterben, das ist alles schrecklich und da kann man auch den moralischen Disclaimer hier formulieren, aber da musste ich auch staunen, dieses Raffinement, dass man auf die Idee kommt, Sprengstoff in Pager hineinzutun, ich meine, das ist unglaublich, was da an Innovationskraft des Tödlichen in so einer Aktion steckt. Aber ich weiß, das ist hochgradig politisch inkorrekt, dass man das sagt. Es wird einem dann sofort vorgeworfen, man habe kein Herz für die Opfer. Das ist alles dummes Zeug, aber es gibt eben unterschiedliche Geländekammern der Faszination und nicht alles ist immer unter dem Aspekt des Moralischen, des Guten und des Bösen und des Betroffenen zu werten. Schröder hofft auf Trump. Dies ist meine erste Zusammenfassung des Abends. Wir werden das ganze Interview selbstverständlich in unserer gedruckten Ausgabe noch nachliefern. Sie werden es auch auf Weltwoche Online sehen können. Hier Gerhard Schröder, eine sehr schöne Aufnahme unserer Fotografin von Linda Polari, die übrigens, und das muss ich Ihnen auch zeigen, hier noch von hinten die Szenerie fotografiert hat. Sie sehen da den schönen Dolder Gallery Saal, Gerhard Schröder, ich auf der Bühne und da das Publikum andächtig lauschend. Welche Themen darf ich Ihnen sonst noch vorstellen? Treibt CO2 wirklich die Erderwärmung? Können Sie kaum in einer deutschen Zeitung lesen. Dann Roman Zeller, der nächste Höhepunkt. Russland befindet sich unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Der frühere NATO-General Harald Kujat erklärt die Kursk-Offensive für gescheitert. Weitreichende Raketen des Westens seien nutzlos. Werde diese Politik weitergeführt, resultiere eine Katastrophe für die Ukraine. Dies die Einschätzungen des Generals. Werde der du bist, der lange Weg des Friedrich Merz zu sich selbst. Feinde der Demokratie, Urs Gehriger, ganz interessant. Donald Trump hat ja in einem Fernsehduell mit Kamala Harris gesagt, dass die Demokraten eine Bedrohung für die Demokratie darstellten, worauf natürlich im Chor auch unsere Medien empört aufjaulten. Urs Gehriger legt ihnen hier dar, wie eben die Demokratische Partei in den USA, die sich ja zur Gralshüterin des Demokratischen erklärt hat, eben doch auch sehr undemokratisch sein kann, vor allem im Umgang mit Donald Trump. Journalistische Kampagnen immer auf dieselbe Stelle. Journalistische Kampagnen sind hohe Schule. Besonders talentiert ist die Bild-Zeitung. Das ist die Medienkolumne von Kurt Zimmermann, sehr geschätzt in der Schweiz. Hier das Kamala Harris-Interview mit dem Biografen. Wir sprechen über Frankreich in dieser Ausgabe. Wir bejubeln die inspirierenden Zeiten. Und Michael Klonowski schreibt, jenseits der Brandmauer das Bündnis Sarah Wagenknecht wird entweder die groteske Ausgrenzung der AfD durchbrechen oder als Mogelpackung in die Geschichte eingehen. Michael Klonowski, ja ein bekannter deutscher Journalist, Schriftsteller, Autor, der seit einiger Zeit ja im Hintergrund bei der AfD mitwirkt, als Redenschreiber des Außenpolitikers Moosdorf. Übrigens eine ganz interessante Erscheinung, eine ganz interessante Persönlichkeit, hier auch schon im Interview. Und ich habe ihn gebeten, da mal aus seiner Sicht etwas zu diesem Thema zu schreiben, wie er das sieht jetzt als intellektueller AfDler. Obacht vor den Demokratieschützern. Wer die guten Argumente auf seiner Seite hat, braucht keine Zensurgesetze. Annabel Schunke. VW hat auch ein Personalproblem. Im Aufsichtsrat sitzt eine grüne Kultusministerin mit abgebrochenem Studium, die lieber Velo fährt. Oliver Stuck, eine ganz wichtige Personalie hier, auch bezeichnend, wer in Deutschland hier die Geschicke der Automobilindustrie zu lenken können glaubt. Ein Beispiel aus aktuellem Anlass. Danke ARD für die Entlarvung. Das ist diese merkwürdige Sendung da, die 100 mit Ingo Zamperoni. Der Westen ist ein Club von Heuchlern. Mein Interview mit Nabil Fahmy, dem früheren Außenminister Ägyptens. Liebeserklärung an Thomas Müller, intelligent, unterhaltsam, unkonventionell, auf und neben dem Platz. Philipp Gut, wunderbar. Geist aus der Flasche, wie das LSD in die Geschäftswelt kam. Und hier noch eine Veranstaltung, auf die ich gerne hinweise. Am 2. Oktober diskutiere ich mit meinem Kollegen Markus Somm über die US-Wahlen, Perspektiven, Weg von Amerika, und wir werden sicherlich auch etwas über die kontroverse Rolle der USA auf der heutigen Weltbühne diskutieren. Sind die Amerikaner eine Kraft des Guten nach wie vor, oder richten sie vielleicht aus den besten Absichten, immer aus den besten Absichten, auch viel Böses an? Das wollen wir da unter anderem besprechen. Dann natürlich noch viele Kulturartikel, wunderbare Rezensionen, unter anderem über den Roman von Katja Oskamp, der früheren Partnerin von Thomas Hürlimann, dem Schweizer Schriftsteller. Sie hat jetzt eine Abrechnung geschrieben und wir wenden uns da, der Daniel Weber, unser Herausgeber, schreibt einen wirklich ganz exzellenten Artikel über Abrechnungen zwischen Frauen und Männern, Liebesabrechnungen in der Literatur. Und er sagt, ja, wenn Frauen und Männer miteinander abrechnen in der Literatur, dann gibt das selten gute Bücher. Und auch in diesem Fall setzt er da einige gewichtige Fragezeichen. So, jetzt aber, meine Damen und Herren, habe ich Ihnen hoffentlich hier genug Material geliefert, das Sie veranlasst, jetzt sofort die Weltwoche zu abonnieren. Diese freie Republik, diese autonome Republik des freien Denkens, das Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde, der Ort, wo sich niemand für seine Meinung schämen muss, wo eben nicht von oben herab mit arroganter Allüre auf den Leser herabgepredigt wird, sondern wo wir die Leser eben ernst nehmen, das Publikum, und das sehen Sie auch daran, dass wir Vorschläge, die Sie einbringen, Fragen, die Sie einbringen, die wir wirklich dann uns zu Herzen nehmen. Und wir machen das nicht einfach taktisch, sondern ich mache das ganz egoistisch, weil ich weiß, dass die Schwarmintelligenz der Leute da draußen, von Ihnen, ist größer als das, was wir hier in der Redaktion mobilisieren können. Und die Weltwoche hat so gesehen die größte Redaktion der Welt. Wir haben die größte Redaktion der Welt. Wir haben potenziell 7 Milliarden Mitarbeiter, weil wir offen sind für alle. Jeder, der etwas zu sagen hat und der das auch sagen kann und schreiben kann, der darf bei uns mitmachen, der darf uns anregen, der darf auch einen Text schicken. Ich kann nicht versprechen, dass wir abschicken, dass wir es absenden, dass wir es abdrucken, Entschuldigung, das ist natürlich nicht zugesichert. Aber wir haben die größte Redaktion der Welt, potenziell 7 Milliarden Mitarbeiter. Und das macht die Stärke unserer Zeitung aus, dass wir uns eben auch nicht da in der eigenen Brandmauer, im eigenen Bunker da verbarrikadieren, sondern dass wir eben ganz bewusst versuchen, das immer wieder aufzunehmen, was die Leute bewegt, und zwar was sie bewegt in der Lebenswirklichkeit. Nicht nur, was die Eliten bewegt, das ist ja das Problem vieler Zeitungen. Sie schleichen den Eliten hinterher. Natürlich, das hat auch Einschaltquote, wenn sie da die Superstars und immer die Arrivierten interviewen können. Aber da werden sie natürlich auch abhängig, weil die geben ihnen kein Interview mehr, wenn sie mal was schreiben, was denen nicht passt. Und deshalb ist das sehr, sehr wichtig, hier eine gewisse Unabhängigkeit zu bewahren, vor allem eine Unabhängigkeit gegenüber den Verlockungen der Macht und gegenüber den Verlockungen der roten Teppiche. Da sind wir sehr direkt demokratisch veranlagt, sehr basisdemokratisch. Ja, der Bürger ist der Chef bei uns, der Leser ist der Chef und nicht die Redaktion. Wir versuchen das abzubilden, was sie bewegt. Meine Damen und Herren, das war's mit dieser Vorschau, die etwas länger geraten ist als geplant, aber ich hoffe, es war interessant für Sie, für mich jedenfalls begeisternd, hier durch die Arbeit meiner Kollegen einen kleinen Streifzug zu machen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, einen tollen Start ins Wochenende. Viel Zuversicht in dieser, ja, etwas holprigen Zeit. Es kommt wieder besser. Kann nicht immer nur bergab gehen. Geht auch wieder bergauf. Wenn es gut läuft, hat man das Gefühl, es gehe immer gut. Ist nicht so. Wenn es schlecht geht, hat man das Gefühl, es gehe immer schlecht. Stimmt eben auch nicht. Also nicht verzagen. Weltwoche lesen. Ich freue mich. Und spätestens am Montag sehen wir uns wieder bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht. Bis bald und eine schöne Zeit.